Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Unser Gast ist Hans-Georg Böcher. Er hat seit seiner Studienzeit ein leidenschaftliches Interesse für Verpackungen. Als Student sammelte er schon Verpackungsexemplare aus der Jugendstilzeit auf Flohmärkten. Nach seinem Studium der Kunstgeschichte, Philosophie und deutschen Volkskunde arbeitete er in einem englischen Auktionshaus. Seine private Verpackungssammlung wuchs stetig weiter. 1996 half Herr Böcher dabei, in Heidelberg das Deutsche Verpackungsmuseum zu gründen. Ein Jahr später wurde es unter seiner Leitung eröffnet. Es ist das einzige Museum dieser Art weltweit. Wir sprechen heute darüber, wie Herr Böcher dazu kam, augenscheinlichen Müll in einem Museum auszustellen, weshalb wir nicht einfach auf Verpackungen verzichten können und welche Verpackungstrends wir in Zukunft erwarten dürfen. Herzlich willkommen, Herr Böcher. Schön, dass Sie heute Gast in unserem Podcast sind.
Hallo, Herr Fürstenberger. Hallo.
Herr Böcher, als Sammler hat man meistens ein Lieblingsexemplar. Wenn Sie an Ihre private Verpackungssammlung denken, was ist denn so die Lieblingsverpackung, die Sie am meisten bewundern?
Ja, das sage ich Ihnen gerne. Wir zeigen jetzt im Augenblick in Heidelberg eine Ausstellung über Bauhausdesign und die wird aus meiner privaten Sammlung gespeist. Mhm. Und da befindet sich derzeit auch meine private Lieblingsverpackung sichtbar für jedermann. Ich will die aber wieder zurückhaben, muss ich gleich sagen.
Okay.
Auf keinen Fall für Ewigkeiten dort stehen. Und zwar ist es eine minimalistische, ganz, ganz einfache, sparsame Verpackung. Wenn man so wie ich so viele Dinge schon gesehen hat und über die Jahre schon auch vieles Luxuriöse in der Hand gehabt hat, dann wird man immer froher, wenn etwas sparsam, minimalistisch und einfach gestaltet ist. Mhm. Und diese Verpackung ist ein einfacher Holzwürfel, den ein russischer Futurist, Konstruktivist, Suprematist, ein Künstler und Architekt gestaltet hat für den Farbenhersteller Pelikan in den 1920er Jahren, wahrscheinlich um 1929, denn da war der in Hannover in Deutschland und Pelikan ist ja in Hannover.
Ja.
Und das ist einfach ein schwarzer Würfel. Und dieser schwarze Würfel hat außen kein Markenlogo drauf und ist innen mit rotem Samt ausgeschlagen, mit weinrotem Samt. Und da befinden sich einfach nur zwei Tuschegläschen drin und eine zerlegbare Tuschefeder. Und dieses Objekt ist eine ganz seltsame und archaische Mischung von Minimalismus, weniger ist mehr, Verzicht auf Marke, auf Werbung, auf Kommunikation und gleichzeitig natürlich doch auch elegante Produktsprache der Verpackung. Zeigt eigentlich alles, was Verpackung kann.
Sie haben gerade gesagt, zeigt alles, was Verpackung kann. Eine Verpackung setzt sich ja zieht sich aus ganz vielen Welten, sage ich mal, Dinge her. Das ist einmal das Material, aus dem eine Verpackung sein kann. Es ist das optische Erscheinungsbild. Mit Farben kann man viel machen, mit Botschaften, mit Wörtern, mit Typografie. Was glauben Sie, ist so das Wichtigste bei einer Verpackung, dass Menschen innehalten und sagen, wow, das ist wirklich eine einzigartige Verpackung?
Also das ist eine schwierige Frage, weil es in der Tat so vieles ist, was Verpackung leistet und auch was sie unbewusst leistet. Das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht bekannt oder nicht richtig im Kopf klar, was alles Verpackung leisten muss. Viele Menschen kaufen Produkte ja nur der Verpackung wegen. Und die Verpackung gibt einen wesentlichen Reason Why, gerade bei Luxusprodukten wie Parfüm. Da wird das ganz klar, wenn die Frau, die Kundin, nicht, ich sage jetzt mal, 800 Gramm in ihrer linken Hand hat, beim Abwägen, ob sie diesen Betrag ausgeben soll, dann kommt es nie zum Kauf von 80 Euro oder 90 Euro für so ein kleines bisschen Duftwasser. Also da muss immer auch nochmal die Verpackung ein bisschen den Produktwert stärken, ein emotionales Zutrauen geben, auch in Echtzeitsfragen. Übrigens, werde ich hier beschissen oder ist es das Markenoriginal? Dann wird nach dem Siegel gesucht und nach dem Banner und nach dem Logo und nach all dem. Und das Wichtigste für mich ist eigentlich, und das ist auch das Interessanteste und das ist auch der Grund, warum ich mich ein bisschen, ich will mal sagen, in Verpackungen verliebt habe als junger Sammler, dass sie eine Geschichte erzählen. Also ich möchte eigentlich mitgenommen werden auf eine kleine Kopfreise und möchte, dass die Verpackung am Point of Sale, da wo das Produkt verkauft wird, da wo auch der Kaufabschluss gemacht wird und da wo es um alles geht, dass in diesem Moment die Verpackung mir über das, was ich da kaufe, etwas sagt.
Ja. Sehr spannend.
Am besten eine kleine Geschichte erzählt. Also mich mitnimmt.
Das Wort Geschichte, das steckt auch schon in einem Fach, das Sie studiert haben. Sie haben nämlich Kunstgeschichte, Philosophie und deutsche Volkskunde studiert. Kunstgeschichte, wie gerade schon angesprochen, das bringt mir noch am ehesten mit Verpackungsdesign in Verbindung. Was waren denn so Faktoren, die eben ausschlaggebend dafür waren, dass Sie Ihre Leidenschaft für Verpackung entdeckt haben? War es etwas, das Sie im Studium entdeckt haben oder eher was, das sich auch irgendwo intrinsisch gezeigt hat bei Ihnen?
Intrinsisch, verstehe. Ja, es ist also eine Mischung von beidem. Also das kurioseste Nebenfach, das ich studiert habe, das sagt vielen Leuten ja nichts, das nennt sich deutsche Volkskunde. Dahinter verbarg sich für mich oder versteckte sich für mich, das war mein letztes Studienfach, als jemand, der immer sehr historisch interessiert war, ein Interesse daran, wie die einfachen Leute in Wahrheit gelebt haben. Und ich war eigentlich enttäuscht von Geschichte, weil ich eigentlich nicht mehr die Daten von irgendwelchen großen Schlachten lernen wollte, wo irgend bei 333 bei Issos Keilerei. Also mich hat eigentlich die Geschichte der Kriege und der Gebietsveränderungen und die klassische große sozusagen Politikgeschichte weniger interessiert als das Leben der Menschen. Ich habe mich früher mit Lebensformen beschäftigt. Ich habe auch im Studium eine Seminararbeit geschrieben über Prostitution im Mittelalter. Wie hat eine Prostituierte gelebt? Wer waren ihre Freier? Wie ist sie an die rangekommen? Wo sind die hingegangen? Das im Mittelalter, das hat mich immer sehr interessiert. Und von da ist der Weg zum Alltag und zur Alltagskultur gar nicht so weit, wenn man sich dann fragt, was haben die Menschen gegessen? Ich habe auch mal als Archäologe gearbeitet und wir haben dann in Mainz Römerschiffe ausgegraben und haben dann uns alte Gerichte von den Römern angeguckt, was die gegessen haben. Also Reste von alten, Früchten, Fruchtkerne. Dann hat man versucht, sich einen Gedanken zu machen, was war auf dem Speiseteller eines römischen Soldaten. Irgendwann ist mir klar geworden, dass es ja nicht nur interessant ist zu wissen, was vor 2000 Jahren gegessen wurde, sondern theoretisch ist es auch mal interessant zu wissen, was im Ersten Weltkrieg gegessen wurde. Oder wie sah das aus mit den Soldaten von Napoleon? Die haben zum Beispiel zum ersten Mal die Konservendose eingesetzt, für etwas über 200 Jahren. Und dann ist man eigentlich gar nicht mehr so weit weg von der Archäologie der Moderne, also von der Industriegeschichte oder Industriegeschichte der Neuzeit. Und da sind es in der Tat natürlich, das ist ähnlich wie bei den archäologischen Überresten von den Römern, es sind ja nicht die Lebensmittel, die übrig bleiben, sondern die Amphoren. So ist es hier auch. Es bleiben nicht das Öl übrig oder der Wein, sondern die Weinflasche oder die Öldose. Manchmal ein bisschen verrostet, aber sie ist dann noch da. Wenn man sich damit beschäftigt, kann man auf einmal eine ganz spannende Geschichte sozusagen der Lebenskultur, der Verpackungskultur, aber auch, würde ich heute sogar sagen, auch der Kunst- und der Designkultur eines Landstrichs, einer Gegend, einer Bevölkerung, einer Nation, vielleicht auch Europas, rekonstruieren und sich aneignen. Und da ist einfach die Verpackung ein ganz, ganz tolles Merkmal, ein guter Bildträger dafür.
Das heißt, so wie ich das jetzt rausgehört habe, Sie hatten dann ursprünglich, während Sie studiert haben, festgestellt, okay, gewisse Themen interessieren mich nicht so. Ich möchte mich lieber auf vielleicht einzelne Begebenheiten, wie zum Beispiel, Sie haben das, also ich fand es mega spannend, wie Sie das gerade mit der Prostitution erwähnt haben. Da habe ich so gedacht, Sie wären ein toller Geschichtslehrer, den ich gerne gehabt hätte, weil das sind wirklich ja spannende Begebenheiten. Und dann haben Sie irgendwo gesagt in Ihrem Studium, okay, ich schaue mir auch das Thema Verpackung mal an, oder kam das dann erst später, als Sie schon gearbeitet haben?
Es war eigentlich so, dass ich meines Interesses, ich habe mich für eine bestimmte Epoche sehr stark interessiert, nämlich die Zeit des Wiener Jugendstils, und habe auch in Wien studiert und war eigentlich von bestimmten Gestaltungsformen begeistert. Ich hätte sehr gerne Gemälde des Wiener Jugendstils gehabt, ich hätte gerne Designermöbel des Wiener Jugendstils gehabt. Und dann bin ich dort zum ersten Mal bewusst auf einen Flohmarkt gegangen und habe dann ein Aha-Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich gemerkt, dass die Dinge, die mich interessieren, auch wenn ich morgens früh aufstehe und mir der Taschenlampe suche, für mich nicht bezahlbar sind, weil die Händler, die eingekauft haben für die Galerien, die haben auch im Einkauf schon ein paar 10.000 Kronen, waren das damals noch, bezahlt für die Dinge. Aber mir ist eine Verpackung aufgefallen, eine Blechdose für Balsen, die von einem bedeutenden Wiener Jugendstückkünstler gestaltet worden war. Und die war so schön wie ein großes Stück. Die war jetzt nur so groß wie eine kleine Singleschallplatte vielleicht. Aber sie hatte alle Merkmale von dem, was mir gefallen hatte. Sie war minimalistisch, sie war gestalterisch entschieden, also ein tolles Grafikdesign, eine tolle Typografie. Sie war in einem guten Zustand und sie war auch erkennbar wertvoll. Ich hätte sie auch sofort wiederverkaufen können. Die wäre also sofort weg gewesen, wenn ich das gewollt hätte. Ich war sehr stolz auf diese erste Erwerbung und habe dann gemerkt, guck mal, das ist so ein kleiner Nebenweg. Also damals hat man sich nicht um Verpackung gekümmert. Die hat man eigentlich so übersehen. Man hat dann gedacht, na ja, da war ja mal ein Produkt drin, vielleicht kannst du die noch benutzen. Dann haben manche Freunde gesagt, willst du da Stifte reintun? Also darum geht es mir eigentlich nicht. Ich guck mal, was die hat, der Künstler, der hat in Darmstadt auch auf der Mathildenhöhe Häuser gebaut, Margold, ein großer Architekt. Das ist kein Gebäude von Margold, aber das ist ein kleines Gebäude, so ein Gebäude aus Blech und eigentlich nur so groß, dass ich meine Hand reinstecken kann. Aber es ist natürlich doch irgendwie ein Stückchen von ihm. Und das habe ich, glaube ich, richtig gespürt. Und später sind dann Verpackungen ein wichtiges Sammelgebiet geworden, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen, vielen internationalen Sammlern. Und meine Sammlung war sehr bedeutend und bekannt und ist auch im Wert gestiegen. Aber das war schon ein ästhetisches Interesse. Also es war, und dann bin ich sowas geworden wie ein Seiteneinsteiger. Aus mir wurde dann ein Designfachmann, etwas zum Lächeln mancher Professoren, bei denen ich studiert hatte, die dann zu mir auch so manchmal fast ein bisschen herablassend gesagt hatten, Mensch, Böcher, Sie sind doch ein kluger Mann, Sie hätten sich doch auch mit Michelangelo beschäftigen können oder mit Leonardo da Vinci. Ich habe gehört, Sie machen da so ein Museum mit Verpackungen. Sind Sie ganz sicher, was Sie da machen? Und ich habe eigentlich diese Industrienähe und unser Netzwerk wurde ja dann relativ bald auch prominent. Wir sind ja ein bekannter, da können wir noch später drüber sprechen, ein guter Industriezusammenschluss heute von großen Unternehmen. Und ich habe eigentlich diese Nähe zur Industrie immer auch geschätzt. Ich hatte mein Studium verdient, indem ich in Werbeagenturen gearbeitet hatte. Also ich würde sagen, ich war ein Kommunikationsmann, vielleicht nicht weit von Ihnen, Herr Fürstenberger. Ja. Und habe mir so ein bisschen mein Geld verdienen müssen als eins von vier Kindern. Und mir war immer klar, dass es interessant sein könnte, in der Nähe von Coca-Cola und Nestle und Ferrero zu arbeiten. So konnte ich eigentlich beides ganz gut verbinden. Ich konnte mich also mit meinen Interessen beschäftigen, mit Design. Und ich konnte aus diesem Elfenbeinturm der großen Geistesgeschichte ein bisschen raustreten und nah rankommen an Alltag und auch an industrielle Kunden.
Das hört sich für mich so ein bisschen an nach Pionierarbeit, wenn Sie das so beschreiben.
Ja, so war es auch. Genau, das war es.
Sie haben dann das, also wenn ich sage, es ist das einzige weltweite Verpackungsmuseum, das ist nach wie vor gültig, oder?
Das ist gültig.
Okay.
Und das liegt auch, glaube ich, ich habe auch lange darüber nachgedacht, warum das so ist. Als wir eröffnet haben, kam mir eigentlich erst in der Nacht vor der Pressekonferenz der Gedanke, wir könnten vielleicht nicht das einzige sein. Das müssen Sie sich vorstellen, wir haben akquiriert, Spenden eingesammelt, ein Gebäude gefunden, Vitrinen besorgt, für ein paar hunderttausend Euro war die Innenausstattung zu leisten. Wir haben einen Behindertenfahrstuhl eingebaut und. Und haben allen gesagt, wir bauen das erste Verpackungsmuseum der Welt. Und es war 1997 die Eröffnung ja noch die Zeit vor dem Internet. Also Sie konnten jetzt nicht bei Google mal schnell eingeben, www und dann die Worte Packaging und Museum, um zu sehen, sind denn wirklich das Einzige. Das ging 97 noch nicht. Und nach dem, was ich wusste, war das auch so. Und dann konnte ich aber die Nacht, also es haben sich dann immer mehr Werbe, also Presseagenturen angemeldet. Es war Evangelischer Pressedienst da, EPD, Katholische Nachrichtenagentur, Reuters, dpa, jede Menge Tageszeitungen, die FAZ und so weiter. Und immer mit dem Tenor, hier soll dem Müll eine Kirche gebaut werden, ja, oder ein Museum gebaut werden. Warum, warum den Müll in die Vitrine stellen? Das hat die Leute schon interessiert und es war ein sehr gutes Presseecho und auch ein voller Saal zu unserer Eröffnungspresse. Aktivität. Und dann ist mir eigentlich in der Nacht der Gedanke gekommen, ja, was ist, wenn es doch nicht das Einzige ist? Was mache ich, wenn in der 12. Reihe einer aufsteht und sagt, ich habe in Korea sowas gesehen? Kennen Sie das aus Würzburg? Da gibt es sowas auch. Das wäre natürlich ein Horror gewesen.
Ja, ja.
Aber tatsächlich ist es nicht der Fall. Und es gibt also heute ein Museum, das sich mit Marke, also mit Brand and Advertising beschäftigt in London, in Notting Hill. Das ist ganz schön. Und das wird auch übrigens oder ist in der Wurzel auch von einem Sammler gegründet worden. Der hat es allerdings nicht so, ich sag mal, verstanden, wie wir für die Industrie auch ein Netzwerk nutzen aufzubauen. Das heißt, also der hat sich verloren in seine Faszination. Das wollten wir nicht tun. Also wir wollten jetzt nicht nur schwelgen in den schönen alten Dingen und uns auch wieder abkoppeln von der Verpackung heute. Denn Sie haben ja auch nachher noch ein paar Fragen im Köcher, was Trends angeht und Entwicklungen. Ja. Und daran sieht man ja auch, dass wir so ein bisschen auch ein Ansprechpartner sind für allgemeine Fragen zum Verpacken. Das wären wir nicht, wenn wir nur ein Museum für die schönen Sammlerverpackungen werden. Das ist also, in England ist der Fokus auch auf das Gesamtthema Marke. Das heißt, dass dort wird das Thema Verpackung nicht herausgehoben. Die haben dort Werbeschilder, alte Plakate, da spielen die Filme ab. Also das ist sozusagen der ganze Bereich der alten Warenwelt, der alten Produktwelt. Und das ist aber auch schon das Einzige, was ich da überhaupt nennen würde. Und ansonsten soll es wohl mal oder sind Leute auf dem Weg in Russland ein Museum zu errichten, das versucht, die russische Produktkultur der Zarenzeit wieder zu reaktivieren. Also die wollen sozusagen eine Zeitreise anstellen und wollen den ganzen Kommunismus, die Sowjetunion ausblenden und wollen alte Zigaretten und Luxusprodukte aus dem zaristischen Russland besorgen und ausstellen. Aber auch das ist ein anderer Ansatz, als wir den haben.
Um nochmal so ein bisschen auf die Gründungsphase oder Gründungsidee für das Museum einzugehen. Sie hatten dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine relativ große Privatsammlung. Hat dann Ihre Frau, wenn Sie die damals schon kannten, gesagt, das wird mir hier alles zu viel, gründe mal ein Museum? Oder wo war der Punkt, wo Sie gesagt haben, hey, das Ganze hier hat Potenzial für ein Museum?
Das ist eine gute Frage. Also das kann ich... Also es hatte sicherlich nichts mit der Frau zu tun. Es war eher eine Frage, was macht man eigentlich mit diesen Dingen? Für mich war es so, dass ich ein Buch, mein erstes Buch geschrieben habe damals. Und dieses Buch wurde auch der Katalog des Museums. Also das Buch hat versucht, bestimmte Themen innerhalb der Verpackung aufzuzeigen. Die Welt auf Reisen. Es ging um schöne Autos. Also gerade es gibt viele Sammler von Oldtimern, von alten Motorrädern. Und natürlich sind das Lebenswelten und Produktwelten, die auch auf Verpackungen eine Rolle spielen. Es gibt wunderschöne Verpackungen mit Oldtimern drauf oder mit Motorrädern drauf. Zum Beispiel war da dann ein Reparaturschlauch für so ein altes Motorrad drin und dann sieht man den Motorradfahrer in der Ledergarnitur mit den Lederhandschuhen und der Safari-Brille. Und das sind also schöne Bilder auf den Verpackungen drauf. Und da wusste ich, das wird ein schönes Buch. Hat sich auch weltweit verkauft. Wir haben das bis nach New York, ins Museum of Modern Art und so weiter, im Buchhandel gut verkauft, London, überall hin. Und irgendwie ist aus diesem Katalog heraus der Gedanke entstanden, es müsste wohl am besten eine Institution geben, die mein Buch kauft. Das war eigentlich so mein Gedanke. Ich war interessiert dran, dass ich das nicht mit dem Verlag sozusagen nur so, ich war dann noch auf der Buchmesse in Frankfurt, dass ich das nicht als Einzelkämpfer vertreiben muss oder vermarkten muss. Ja. Mein Verleger hat mich dann mit Leuten zusammengebracht und hat gesagt, hier, die haben einen ganz anderen Hintergrund. Die kommen aus der Industrie, für die ist Verpackung ihr Business. Die suchen eigentlich ein Gesprächsthema, das Verpackung anfassbar macht, das Verpackung sympathisch macht und das Wärme an dieses, ich sag mal, Maschinenproduktverpackung heranträgt. Und mein Verleger, die haben es geduzt, hat gesagt, du wärst der richtige Typ für die, weil die fragen sich, wie mache ich Verpackung positiv? Wie kann ich Verpackung ein bisschen aufladen mit was, mit Wärme, mit Geschichte, mit Stories? Und du hast genau das, was die brauchen. Die haben die Technik, die haben die Maschinen, die haben die Roboter, die haben die Computer und du hast die Geschichten. Ihr müsst zusammenkommen. Und dann hat mich mein Verleger in Stuttgart, der eigentlich einen Kunstverlag führte, typischerweise, also mein erstes Buch ist in einem reinen Kunstverlag erschienen, obwohl es einfach Buch in Verpackung war, zusammen, das war ein Exotikum für ihn. Und der hat mich dann zusammengebracht, weil ein Mitinhaber seines Verlags eine große Agentur in Stuttgart hatte und eben da einige Maschinengruppen beraten hat und eben darunter auch heutige Mitgliedsfirmen des Packaging Valley, die von ihm in Sachen Unternehmenskommunikation, für die hat er dann Weihnachtskalender gemacht oder irgendwelche auch Designs, möglicherweise auch Verpackungsdesigns, aber vor allem auch Kommunikationsmaßnahmen. Der hat auch mal Udo Jürgens besorgt, zum Beispiel für Herrn Schubert. Und der hat eigentlich mich da angeschleppt und hat gesagt, ich habe hier jemanden, den gucken wir uns mal an, was der macht. Und da hatte ich ja schon das Buch und hatte schon so ein bisschen was zu sagen und habe dann auch eine Vision für dieses Verpackungsmuseum beigesteuert und wollte eben nicht nur ein Öffentlichkeitszentrum haben oder so eine Art Sprachrohr pro Packaging, sondern habe gesagt, lass uns doch wirklich eine Sache machen, wo wir schöne, interessante Geschichten ausgraben und jedes Jahr was Neues auch. Ich wollte jetzt nicht so eine Dauerinstallation, wo man einmal drin war und dann hatte man es gesehen. So ist es ja in England. Sondern habe gedacht, lass uns einfach wechselnde Sonderausstellungen, immer wieder neue Kataloge. Und natürlich war auch mein Hintergedanke, dass ich dann da schwer ausgelastet bin, weil ich dann genau wusste, den Katalog muss ja wieder einer schreiben. Also war auch mein Interesse sozusagen, jung zu bleiben, Wechsel zu inszenieren, immer wieder in Bewegung zu sein und nicht starr und auch vor allen Dingen nicht erkennbar, also nicht politisch erkennbar. Also ich wollte auf gar keinen Fall irgend so ein reines Lobby-Sprachrohr haben.
Okay. Also
das war auch das, was ich beisteuern konnte. Dafür war ich ja gut. Ich konnte, die wussten, dass sie was haben wollten, was sie so aus der Straftäterecke rausholt. Mhm. Ja. Damals hat man schon in den 90er Jahren schlecht gesprochen über Verpackung. Das war schon die Zeit. Die Töpfernovelle ist damals gerade rausgekommen. Das war die Gründung des dualen Systems. Ich glaube, das war 1993. Mhm. Ein Stück weit war der Verein auch eine Reaktion darauf, dass man sagte, wir müssen mal darüber reden, was Verpackung kann. Wir müssen mal versuchen darzustellen, was Verpackung leistet. Lass uns doch mal über Produktschutz reden. Lass uns doch mal über Allergiebekämpfung reden. Verbraucheraufklärung, Inhaltsstoffe. Warenflusstransparenz, Supply Chain, wer hat mein Fleisch abgefüllt, welches Tier war das, welche Produktstraße, wenn da eine Glasscheibe reingekommen ist, dann kann man das gleich wieder rausnehmen. Lass mal über diese Sachen reden. Und anstatt immer nur Müllberge und böse, böse, böse und Planet und so weiter. Das war alles schon in den 90ern so. Und unser Museum hat dazu einen kleinen Beitrag geleistet, aber eben auf eine ehrliche Art, indem wir eben gesagt haben, das ist nicht unser Thema, sondern wir zeigen einfach zum Beispiel Kinderkaufläden aus der Historie oder wir gehen zu bestimmten Themen ein. Wir haben zum Beispiel Werbegeschichte inszeniert, die süßen Verführer. Da haben wir uns beschäftigt mit Süßwarenverpackungen in der Geschichte. Mhm. Haben sozusagen diesen Themenbereich, den es eben zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, aufbereitet. Und heute ist das jetzt so, dass wir auch oder ich auch für andere Museen Ausstellungen mache. Ich habe jetzt gerade im Wiesbadener Stadtmuseum eine Ausstellung gezeigt, wo ich einfach, also das sind jetzt gar keine Verpackungszielgruppen, sondern ich würde einfach gebeten, ein bestimmtes Themenbereich, einen bestimmten Künstler, einen bestimmten Designer, in dem Fall jemanden, der in Wiesbaden geboren war, aufzubereiten, ihn darzustellen, Exponate zu besorgen und das dort auszustellen.
Das heißt, Art Künstlerporträt mit
Werken. Mit seinen Verpackungen, aber auch seinen Plakaten und seinen Lebenslauf. Und das heißt also, heute ist das so, dass die Verpackung akzeptiert ist als Bildquelle oder als historische Quelle. Dasselbe gilt auch für große historische Museen, das Deutsche Historische Museum oder das Haus der Geschichte in Bonn. Die fragen schon auch mal, wenn sie Archivdaten brauchen oder auch ein Exponat brauchen, bei uns an. Das heißt, für die sind Verpackungen auch eine wichtige Quelle, so wie die Aktentasche des Reichskanzlers oder wie die Brille von Goethe oder ich weiß nicht was. So brauchen die auch mal vielleicht eine ganz, ganz alte Verpackung oder auch mal eine ganz neue, je nachdem, wie das Thema ist.
Sie haben es gerade schon angesprochen, als Sie das Museum damals gegründet haben, hat die Presse das Ganze als Kirche für Müll betitelt und dann gab es, ich würde es mal vielleicht als so eine Zwischenphase beschreiben, wo die Relevanz von Verpackung nicht so in den Medien war und in den letzten Jahren merkt man wieder durch das Thema Klimawandel, dass Verpackung eine ganz neue Bedeutung bekommen hat und es wird gesellschaftlich wieder öfters als ein großes Problem gesehen, wenn Dinge verpackt sind und es gibt jetzt diese Bewegung in Richtung unverpackt Läden und viele Menschen, die vielleicht auch nicht sich tiefergehend informieren, denken, unverpackt sei im Grunde genommen gleich besser. Warum können wir nicht einfach auf alle Verpackungen verzichten?
Also Verpackung ist natürlich eine Basis für unsere Lebensführung. Und ich glaube, da machen sich auch viele was vor. Mhm. Also da haben einfach viele Konsumenten, sind da, glaube ich, mit sich selbst nicht ganz ehrlich. Sie möchten gerne bestimmte Produkte genießen und haben dann gleichzeitig noch schlechtes Gewissen. Und dieser Faktor des schlechten Gewissens, der nimmt immer zu. Also da muss man, glaube ich, auch einfach ein bisschen grundsätzlicher nachdenken. Mhm. Die Unverpacktläden, darüber habe ich ja auch schon mal ein Gespräch geführt, sind ja keine wirkliche Alternative für unsere Lebensführung. Also man muss immer, wenn man versucht, Verpackung zu vermeiden, muss man eigentlich sich ganz ehrlich machen und muss über Konsumverzicht sprechen. Also wir können nicht davon sprechen, dass wir das Joghurt essen wollen, aber den Joghurtbecher vermeiden wollen. Die Versuche mit Mehrwegverpackungen, also mit der sogenannten Normalkonserve aus Glas, in den Lebensmittelhandel zu gehen und sich das selbst dort abfüllen zu lassen oder sich sogar vom Einzelhändler das mit so einem Löffel in seine mitgebrachte Glaskonserve einschöpfen zu lassen, sind alle gescheitert.
Ja.
Die sind nach heutigen Vorstellungen hygienisch nicht durchsetzbar. Ich sag mal, das Beispiel Joghurt ist ein historisch sehr schönes Beispiel. Das wurde vor 100 Jahren beim Restaurant um die Ecke gekauft. Joghurt hat man nicht im Lebensmitteleinzelhandel gekauft. Joghurt hat man in der Gaststätte gekauft. Und mir hat ein alter Herr erzählt, der war Sohn eines Leipziger Textilfabrikanten, dass seine Eltern reich waren. Und wir konnten uns das leisten, hat er gesagt, dass wir manchmal etwas Joghurt gegessen haben. Das war also Joghurt ohne Geschmack. Trotzdem war der Joghurt ja mit diesen Kulturen aufbereitet und was ganz, 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 ganz Besonderes, so wie heute vielleicht Eis oder wie früher Eis. Heute ist ja auch Eis was Normales. Und es sind auch die gesunkenen Preise ein Ergebnis natürlich der guten Verpackungen. Und dann hat man diesen jungen Mann, sage ich mal, den Bub, hat man so um 1930, sage ich mal, mit einem Konservenglas, also mit einem Schüsselchen in der Hand ausgestattet und hat ihn runter in die Gaststätte geschickt. Dann hat er beim Gastwirt sich ein bisschen Joghurt ohne Geschmack geholt. Dann hat die Frau des Hauses, also seine Mama, mit ein bisschen Zitrone und Zucker und vielleicht zerdetschten Bananen oder was auch immer daraus einen geschmacklich angereicherten Joghurt gemacht. Und das war das Leben der Reichen. Ja, da reden wir von reichen Leuten. Heute, wenn das Gewerbeaufsichtsamt kommen würde und würde sich den angesetzten Joghurt des Gastwirts auf der Ecke mal genau anschauen, dann wäre der von vorgestern, dann finden die einen Keimbefall am Rand seines Gefäßes, wo er den zubereitet, dann hat er dafür möglicherweise keine Lizenz. Und die Vorstellung, dass dann sozusagen nur eine Sorte oder eine geschmacksneutrale Grundsorte vertrieben wird, entspricht nicht mehr den Verbraucherusancen. Die möchten nämlich das Pircher Müsli mit der beigemischten Sahne oder ich weiß nicht was haben oder gerade eben nicht haben oder die Diät-Variante. Und wir leben also in einer hoch aufgesplitteten Konsumwelt, die heute auch auf Single-Haushalte Rücksicht nimmt, die auf die Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Menschen, die entweder alleinerziehend sind und gerade sehr viele Kinder meinetwegen ernähren müssen oder die ganz alleine mit sich selber leben und eben nur sich selbst ernähren müssen und keine Lust haben, dann was wegzuwerfen, Rücksicht nehmen muss. Da sind wir einfach in einer Welt angekommen, die sich von der Welt, die der alte Herr mir beschrieben hat, um 1900 diametral unterscheidet. Und wer heute sozusagen mit Verpackung so umgehen will, so sparsam und so auch bewusst, wie man das früher vielleicht im Tante-Emma-Laden getan hat, wo die Verhältnisse schlecht waren, wo man furchtbar sparen musste, wo man alles nochmal wiederverwendet hat, was ja auch mir sehr sympathisch ist, muss ich sagen, der muss aber auch den Menschen ganz klar sagen, dass es auf eine Einschränkung beim Konsum hinausläuft. Das heißt, wir werden dann eben nur noch Normprodukte haben. Man kann nicht sagen, ich erhöhe den Benzinpreis auf 6 Euro den Liter und gleichzeitig sagen, aber du fährst noch mit dem Auto zur Oma. Nein, das tut man dann eben nicht mehr, sondern dann sind eben soziale Kontakte gefährdet, dann ist möglicherweise die Fahrt zur Arbeit gefährdet. Und so sind eben hier auch Auswirkungen dann, wenn man die Verpackungen eben nicht mehr leistungsfähig machen kann, wenn sie platzen, wenn sie undicht sind, wenn sie eben hygienisch nicht mehr einwandfrei arbeiten, dann kommen wir eben in Schwierigkeiten, die wir aus dem historischen Handel kennen. Denn das kann man sich leicht anschauen, wie das früher war im Tante-Emma-Laden. Da hat es in jeder Schublade gelebt und gekribbelt und gekrabbelt und geknistert. Und da waren Schaben und Maden und Ameisen und Motten.
Oder die DDR ist auch sicher ein gutes Beispiel.
Wir haben eine Ausstellung über die DDR gemacht, 40 Jahre DDR. Und da hat dann die Presse, witzigerweise, die waren so geschockt von den Dingen, die wir da ausgestellt. Wir fanden das eigentlich nett. Also ich hab diese Ausstellung nicht gemacht, um die DDR zu desavouieren, sondern einfach aus einem, ich sage jetzt mal wieder, volkskundlichen Interesse heraus daran, wie man damals gegessen hat und gelebt hat. Und die Presse hat die Schlagzeile erfunden, die uns gar nicht eingefallen ist, mit der Überschrift, so packte die DDR ein. Ja, weil wer so verpackt, kann einpacken. Und das war auch deutlich. Also die Schachteln sind gerissen, die Fallschachteln hatten eine schlechte Klebequalität. Wir konnten selbst bei den Kinderkaufläden die Vorkriegsware, also aus der Zeit des Dritten Reichs, also der Weimarer Republik und der Hitlerzeit, leicht auseinanderhalten von der Zeit nach 1945, wo dieselben Spielschächtelchen von Kaffee Haag oder was es dann noch gab, auseinanderplatzten und ein schlechtes Druckbild hatten. Und die Besucher haben dann manchmal gemeint, die DDR-Schachtel wäre die ältere, weil sie so schlecht war. Nee, haben wir gesagt, das ist die schlechte Entwicklung, die von den besseren Zeiten in den Kommunismus geführt hat.
Ja.
Und das ist sozusagen der schlechte Beutel, die schlechte Schachtel der Notstandsjahre. So sind Verpackungen immer ein Spiegel des Lebens ihrer Zeit. Und wir haben es jetzt also mit einer Generation zu tun, die im Überfluss groß geworden ist, die ja das Wort sparen, wiederverwenden oder auch Dinge aufzuessen nicht kennt. Teilweise ist das eine Generation, wenn man jetzt an die Jugendlichen denkt von heute, die haben sich also keinen Knopf an ihre Jacke je selbst annähen müssen. ja, sondern möchten dann immer gleich, wenn was kaputt ist, die neue Jacke haben. Mhm. Und dann irgendwo hat man dann aber doch so einen Instinkt für ein schlechtes Gewissen. Und da ist es ganz schwierig, zu einer vernünftigen Balance zu kommen zwischen Einsparungen, Wiederverwendungen, Materialeinsparungen, die ich auch so ökologisch für sehr sinnvoll halte,
ja,
und einer Form vielleicht auch von Bewusstheit im Umgang mit Konsum. Denn dann müsste man vielleicht auch nicht unbedingt immer wieder ein neues Handy haben oder vielleicht noch den Rechner vom Papa weiterverwenden. Mhm. Und das wollen dann oft dieselben Zielgruppen nicht. Mhm. Also es ist eine ganz schwierige, die Thematik ist unglaublich schwierig. Mhm. Und ich werde oft gefragt, wie wir quasi Verpackung weglassen können, so als ob das etwas Unnötiges wäre. Das, daran merke ich auch, wie ahnungslos viele journalistische Kollegen von Ihnen draußen sind, die auch hinter den Leuten, die Verpackungen herstellen, offenbar irgendwelche, ich sag mal, Chemie-Giganten vermuten, die nur ihr Material vertreiben wollen und die auf die Erde keine Rücksicht nehmen. Und man hat dann den Verdacht, dass das vielleicht keine Menschen wären, sondern Roboter und die den Planeten freiwillig opfern. Dabei sind das alles Familienväter und die sind teilweise die Leute, die ich kenne, die als Verpackungsingenieur arbeiten oder Verpackungsentwickler, die sind seit 20 Jahren auf Nachhaltigkeit gepolt. Die Unternehmen machen das ja. Die wollen ja Materialeinsparungen machen, sinnen permanent auf neue Membrane mit irgendwelchen dünneren Stärken und Mikrowandungen und verbessern dann Permissivitätseigenschaften und ich weiß nicht was alles. Und gleichzeitig kommt draußen an, das Müsli ist ja immer noch verpackt. Mhm. Im Unverpacktladen, ich habe mal mit einer sehr netten Dame eines Unverpackt-Geschäfts also Kontakt gehabt, weil die hatte mal ein Interview von mir gelesen, das ich für Brand 1 gegeben habe, die Zeitschrift, das ist ja so ein Wirtschaftsmagazin.
Ja.
Und dann hat die sich bei mir gemeldet und sagt, ich habe mich so ein bisschen skeptisch geäußert, weil ich beschrieben habe, dass ich in einem Unverpacktladen war und habe meine Eindrücke einfach ehrlich beschrieben. Ich habe gesagt, wie es war. Ich bin da hingegangen, habe mir das angeschaut. Die Verkäuferin war alleine in ihrem Geschäft. Es gab also so gut wie keine Nachfrage. Die Verkäuferin saß rauchend auf einem Bänkchen vorm Laden und hat eine Fluppe geraucht, solange kein Kunde da war. Als ich dann kam, ist sie mir zuliebe reingegangen. Und hat mich fragend angeguckt, ob ich wohl was finden würde in ihrem Laden. Und das war auch wirklich schwer, weil es im Grunde nur auf trockene Müslis rauslief. Also es war das Warensortiment logischerweise in einem Unverpacktgeschäft doch sehr eingeschränkt. Man konnte sich in einem mitgebrachten Gefäß Müsli aus Schütten abfüllen. Und sonst war eigentlich die Produkte, die wir sonst kennen, Süßwaren, Schokoladen, Pralinen, Bier, ich weiß es nicht, was Sie in einem Lebensmittelgeschäft erwarten, waren logischerweise nicht verfügbar.
Ja, klar, weil auch die Haltbarkeit wahrscheinlich stark gefährdet ist.
Ja, und hat nicht den Umschlag und sie kann das auch gar nicht besorgen, denn sie würden ja eine unverpackte Schokolade, wenn sie wüssten, die ist durch zig Hände gegangen, wie wollen sie die kaufen? Also was wollen sie denn, die spricht nicht an. Ja? Und also da sind eben die Wahrheiten doch sehr komplex. Also manchmal würde man sich die Dinge anders wünschen. Also mir haben zum Beispiel Hersteller von Tuben gesagt, dass sie dazu übergegangen sind, die Fallschachteln wegzulassen, in denen früher die Klebetuben drin waren, wie sie festgestellt haben, dass der Kunde eine Uhu-Tube, die angedrückt ist, nicht nimmt. Er nimmt dann immer die nicht angedrückte. Und das hat zur Folge, dass dann in der Drogerie, im Drogeriemarkt in einer Schütte, die angedrückten Tuben üblich bleiben und dann werden immer wieder frische, die nicht verdrückt sind, nachgefüllt, sodass immer die verdrückten nicht genommen werden. Und die müssen am Ende dann als Sondermüll verbrannt und aufwendig entsorgt werden.
Ja.
Also es ist ein schwieriger Bereich. Gleichzeitig ist uns allen mehr Nachhaltigkeit und Umgang mit Ressourcenschonung zu wünschen. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir diesen überkandidelten Konsum, den wir teilweise haben, und den habe ich ja von unseren eigenen Jugendlichen jetzt beschrieben,
ja,
auch mal einhegen müssen. Wie man das macht, wie man das mit Bedacht machen kann und auch ohne Traditionen zu zerstören und auch ohne unsere Lebensform sozusagen einfach komplett in Frage zu stellen, das ist eine ganz schwierige Frage. Das muss wahrscheinlich auch jede Generation nochmal neu mit sich ausmachen. Mhm.
Sie als jemand, der aber sehr nah am Puls der Verpackung ist, können Sie schon aktuell sinnvolle Trends ausmachen, die das, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Problem angehen, dass wir eben Verpackungen ressourcenschonender einsetzen und auch das Ganze, den ganzen Verpackungsprozess nachhaltiger gestalten?
Bei der Nachhaltigkeit sehe ich sehr positive Trends und da will ich mal verschiedene Beispiele nennen. Also es gibt Hersteller, die sich natürlich in den Produktbereichen, wo es möglich ist, was zutrauen. Da wurden teilweise zweistellige Millionenbeträge in die Hand genommen, um eine 100%ige Rezyklat-Initiative umzusetzen. Zum Beispiel bei Frosch, Bodenreinigern oder auch, ich sage jetzt mal, ein Nachzieher. Der Unternehmer ist befreundet mit dem Inhaber von Frosch, Dr. Beckmanns Fleckensalz. Das sind chemische Produkte, die bisher in, sagen wir mal, Einweggebinden vertrieben worden sind, die dann später geschreddert und über das PET-Recycling teilweise sozusagen, aber eben in einen unkontrollierten Recyclingprozess gekommen sind, mit den Unsicherheiten, die sie teilweise beim Thema Weltmeere und anderen Sachen haben. Mhm. Die wollen jetzt auf geschlossene Kreisläufe hinaus, besorgen sich teilweise den eigenen Müll zurück oder stellen gleich ihre Flaschen aus zurückgenommenem Müll selbst her, sodass sie so gut wie keine sagen wir mal, frischen Ressourcen mehr verbrauchen, sondern eben rein aus Rezyklat Verpackungen herstellen. Das bedeutet für den Verbraucher, dass diese Verpackungen nicht mehr hübsch sind. Also das sieht da nicht sauber aus, sondern das sieht verkraut aus, vergilbt ein bisschen aus, weil natürlich da auch schon gefärbte Kunststoffe drin rumschwimmen, wenn die das neu zusammenfügen. Die Lösung liegt dann teilweise in so einem Sleeve, dass man dann die Duschgel-Packung nochmal überhüllt mit so einem ganz dünnen Sleeve, um die hässliche Optik wenigstens ein bisschen zu kaschieren. Das sind alles Lösungen, die bei preiswerten Produkten möglich sind. Sie können so kein Chanel-Kostüm, kein Chanel-Parfüm verkaufen. Sie können so so ein Everyday-Duschgel verkaufen für 1,22 oder so, aber nicht für 122 Euro. Mhm. Und da muss man ein bisschen Geduld haben, bis die großen Firmen, bis Top-Marken, ich sag mal Shiseido, L'Oreal oder wie sie auch alle heißen, Estée Lauder, bis die für sich einen Weg gefunden haben. Das ist für die schwieriger. Aber es ist ja gut, wenn es Innovationsführer gibt. Und ein anderes gutes Beispiel wäre aus dem Handel. Wir hatten jetzt im Verpackungsmuseum Herrn Otto zu Gast. Herr Otto ist als Inhaber des Otto-Versands und auch der Otto Group der fünftgrößte Online-Trader oder Händler der Welt nach Steve Bezos mit Amazon und macht mit der Otto Group so ungefähr 12,5 Milliarden Euro Jahresumsatz. Das ist also sehr viel im Handel.
Ja.
Und Herr Otto hat eine Umweltphilosophie, die er uns auch klar vorgestellt hat. Hat das genannt die 4R. Ich hoffe, ich kriege die alle noch zusammen. Reuse, Reduce, Recycle und Replace. Also wiederverwenden, recyceln, ersetzen, also quasi vielleicht sogar wegfallen lassen. Also am besten ersatzlos und
reduzieren.
Und diese vier Maßnahmen versucht, er hat auch eigene Umweltmanager in seinem Konzern eingestellt, die versuchen, die Prozesse zu optimieren. Und er hat gesagt, er hat zum Beispiel eine Software im Einsatz, die ausrechnet, wie groß bei ihm im Versand die Füllgüter sind und die einen Karton herstellt, der genau auf die auf den Versandbedarf hergestellt ist. Also anders als wir es als DPD-Kunden oder sagen wir als DHL-Kunden im Postshop kennen, wenn wir da in der Schlange stehen und sehen drei oder vier Pakete vor uns, S, M, L und XL, kann mit dieser Software der Karton maßgefertigt werden und dann eben auch nur die Luft quasi auf die Strecke bringen, die wirklich notwendig ist, um das Füllgut sicher ans Ziel zu bringen. Mhm. Also das kann man auch inzwischen. Man kann inzwischen sozusagen kundenbasierte oder auf den Kunden optimierte, auf den Einzelfall optimierte Verpackungen hin in der Computertechnik gestalten. Es ist ja dann wieder immer derselbe Karton, aber in ganz unterschiedlichen Zumessungen und Abmessungen und dann im Einzelfall zur Anwendung bringen. Alles computergesteuert. Mhm. Ist natürlich für die Umwelt besser, als wenn die XXL-Kiste der Umzugskarton auf Reisen geht, um den Fußball auszuliefern.
Ja. Oder ich kenne es auch von anderen Versandhäusern, die eben dann ein sehr kleines Produkt in einen Riesenkarton packen, weil es einfach...
Weil sie Standards fahren.
Genau.
Und hier ist, wir haben ja den Unternehmer da gehabt und das ist eine sehr glaubwürdige, sage ich mal, Nachhaltigkeitsvision, die er vorlebt und vorträgt. Mhm. Also das, wir hatten nicht den Eindruck, dass das was ist, was aufgesetzt ist oder rein aus dem Mainstream heraus, sagen wir mal, vorgetragen wurde. Er hat uns auch erzählt, dass er kleine Startup-Unternehmen gekauft hat. Wild Plastics, also er arbeitet teilweise mit nachwachsenden Rohstoffen, forscht auch dazu und hat eine Stiftung, die sich mit Erlösen, die er aus diesem ertragreichen Handel bezieht, um die, sagen wir mal, Nachbewässerung oder Wiederaufbewässerung von Mooren kümmert, damit CO2-Ausstoß aus vertrockneten Mooren, insbesondere in Russland, Weißrussland und so weiter, wo wir wissen, dass da unheimliche Mengen an CO2 ins Klima entweichen, gestoppt werden können. Also die Bewässerung von Mooren ist ein direkter Stopper für Klimaprobleme. Also da kann man eigentlich ganz ohne umständlich zu werden mit ein paar Euro Umweltmaßnahmen machen, kann man Teams hinschicken, die dann diese durch den sich aufweichenden oder nachgebenden Permafrost, sagen wir mal, offen werdenden Böden, die dann in der Nachtrocknung sofort CO2 abstoßen, wieder bewässert und damit das CO2 im Boden hält. Da müssen also Abläufe gestoppt werden. Da muss man schauen, dass das Wasser nicht abläuft, dass man das feucht hält oder nachbewässert oder Becher wieder reinleitet. Das sind Umweltmaßnahmen, die direkt durchgeführt werden können mit eigenen Teams. Und sowas kann man auch machen, auch als Industriefirma. Also man kann eine ganze Menge machen, wenn man das will.
An der Stelle bedanke ich mich schon mal für den Einblick. Und ich denke, es ist immer wieder gut, auch sich die Komplexität von dem Thema vor Augen zu führen, anstatt naive Aussagen zu treffen. Und ich denke, ich werde definitiv die Folge, was das Thema Nachhaltigkeit und Verpackung angeht, dem ein oder anderen Bekannten weiterempfehlen. Ein anderer Themenkomplex, auf den ich mit Ihnen noch ein bisschen eingehen würde gerne, ist, dass Verpackungen ja auch als Marketinginstrument dienen. Und Sie haben ja, viele Verpackungen haben ja eine Fläche, auf der so viel unterschiedliche Informationen, Logos und auch Bilder abgebildet werden können. Und Sie stehen auch immer im Kontakt zu den großen Markenartiklern. Welche positiven Entwicklungen stellen Sie fest, wenn es eben zu solchen Verpackungen kommt und der Nutzung als Marketinginstrument?
Ja, man stellt positive und negative Effekte fest. Mhm. Wir verleihen ja einen Preis, Verpackung des Jahres, der, sagen wir mal, ausgelobt wird für das Beharrungsvermögen. Also wir haben eigentlich erkannt, dass die Neigung der Industrie, sich permanent neu anzubiedern, sagen wir mal, schädlich ist für das Vertrauen, das Verbraucher zu einer Marke haben. Mhm. Wenn Nivea jetzt 100 Jahre lang blau ist, dann sollte sie auch blau bleiben. Und die Maggi-Flasche, die haben wir jetzt alle kennengelernt als eine Flasche mit einem langen Hals, die sollte auch weiterhin so aussehen. Und diese Marketingfunktion hat sehr viel mit Vertrauen zu tun und mit Wiedererkennbarkeit. Mhm. Es ist aber so, dass teilweise Managerkarrieren in der Industrie eine möglichst radikale Sichtbarkeit erfordern. Viele Leute wollen sagen, ich bin derjenige, der meinetwegen bei Kinderschokolade den Bub von der Schachtel genommen hat. Mhm. Stell dir mal vor, ich habe das gemacht, ich war das. Und jetzt bin ich woanders und will jetzt eine nächsthöhere Position haben und will dafür sozusagen jetzt irgendwie gelobt werden oder eine Karriere einheimsen. Und in Wahrheit aber schadet das Marken, wenn sie, ich sag mal, betrogen werden um das, was sich im kollektiven Gedächtnis über sie aufgestaut hat. Wir sehen das so ähnlich wie eine Batterie. Da ist sozusagen die Batterie aufgeladen worden über viele, viele, viele Jahrzehnte. Und man hat also den Leuten immer wieder klar gemacht, wenn du uns suchst, wenn du dieses Produkt suchst, bei Kinderschokolade findest du immer den Jungen da drauf. Mhm. Früher hatte der eine kleine Fliege, heute hat er so ein Polohemd an. Mhm. Man weiß ungefähr, was man sucht. Und bei Coca-Cola weiß man, das muss rot und weiß sein, sonst ist es keine Coca-Cola. Ja? Wenn das blau ist, ist es irgendwas anderes. Das ist vielleicht Gerolsteiner, aber nicht Coca-Cola.
Ja.
Und so haben sich diese Unternehmen über viele, viele Jahre Dinge, sagen wir mal, in einem Dialog mit den Kunden, haben sich ihre Kunden erzogen, hätte ich mal gesagt, haben sich erkennbar gemacht. Das sind kulturelle Prozesse, die ich ja mit Interesse begleite. Und wir haben also zum Teil erstmal versucht, den Firmen Mut zu machen, sich selbst treu zu bleiben. Denn wenn man ein schlechtes Jahr hat oder wenn jemand besonders ehrgeizig ist oder wenn vielleicht irgendwie mal ein großer Handelspartner ausgestiegen ist, es gibt so Fälle, dass man auf einmal bei Rewe ausgelistet ist oder aus irgendeinem Grund fehlt Umsatz, dann geht man oft hin und sagt, hier, ich gehe jetzt mal in die Marketingabteilung, die soll mir die Verpackung halt ein bisschen aufpimpen, macht mir da mal was anderes drauf, haut den Jungen runter von der Schokolade, ich brauche da irgendeinen Top-Fußballer oder macht mir da mal ein Maserati drauf oder irgendwas. Da muss mehr gehen, da muss doch mehr gehen. Mhm. Genau das ist tödlich für Marken. Und deswegen haben wir selber versucht, in Anführungszeichen, den Markt zu beeinflussen, indem wir den loyalen Umgang mit der eigenen Marke, den vertrauensvollen Umgang auch mit dem Kunden und das auf Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit angelegte Geschäftsmodell sozusagen einer einvernehmlichen Markenentwicklung, die vom Kunden mitvollzogen wird, belohnen oder herausheben in der Presse. Und wenn Sie mich aber auf diese Funktion ansprechen, im Allgemeinen die Marketingfunktion der Verpackung und da mal ein Beispiel oder ein positives oder ein negatives zu nennen, Da will ich Ihnen ein Beispiel nennen, das ich mit sehr viel Spaß mir angeschaut habe. Ich hoffe, dass der Film auf YouTube noch zu finden ist. Und zwar ist es eine Fiktion. Und das hat sich jemand ausgedacht, der sehr viel Marketingerfahrung hat. Ja. Der stellt sich vor, was würde passieren, wenn Microsoft zum Inhaber von Apple werden würde und das iPhone besitzen würde, vertreiben würde, und wenn das die iPhone-Verpackung von Microsoft gebastelt werden würde. Und das Video lautet, glaube ich, how Microsoft redesigns the iPod package. Müssen Sie mal sich versuchen zu googeln.
Wir können es auch hier verlinken unter der
Podcast-Folge. Das ist eine gute Idee, so was mal. Und dann sieht man erst den Ausgangspunkt. Das ist nämlich eine ganz, ganz smarte, also mit wenig Druckbild, mit viel Weißraum und sehr viel Minimalismus aufgeladene emotionale Verpackung, auf der fast nichts drauf ist, außer dem iPhone. Und dann kommen die Kommentare der Microsoft-Manager, die so in der Art von den Computerzeitschriften noch überall ein bisschen freie Fläche entdecken, auf der sie gerne noch was loswerden wollen. Und dann sagen die, hier könnten wir zum Beispiel noch drauf machen, dass wir dritter Platz geworden sind bei Chip Today. Oder hier könnten wir noch das und das drauf machen. Oder can't we make a user guarantee? Clearly declare we can offer that and that. Und dann sagen sie, dann sieht man diese, oder man hört die Kommentare des Meetings, des Kreativmeetings aus dem Hintergrund, und bups, ist das dann drauf. Und dann versauen die nach und nach das cleane und auch emotional ansprechende Package von dem iPhone. Machen es dann auch bunt auf der Packung, die da gewählt wurde, war, glaube ich, auf irgendeiner Seite, wenn ich mich richtig erinnere, ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Jazz-Posaunisten oder Jazz-Trompeter, der, weiß nicht, ob es Louis Armstrong oder irgendjemand in Schwarz-Weiß, das machen die dann in Farbe. Alles muss in Farbe sein. Alle Icons, alle Logos, alle Awards, alle Gold Medals, alles, was sie irgendwie eingeheimst haben, ich weiß nicht, dritter Platz bei italienischer Computer des Jahres, alles drauf. Dann am Ende überladen sie das noch, indem sie noch ein Leporello ankleben, den man auch noch wie so eine Ziehharmonika aufziehen kann. Und dann versteht man genau, was Verpackung eben nicht darf. Sie muss sich sträuben, sie muss über eine innere Logik Begehrlichkeit schaffen. Sie muss sozusagen einfach den Wunsch auslösen, besessen zu werden, und sie darf nicht den Käufer überfallen mit zu viel Informationen.
Gilt das für alle Produkte? Kann ich das auch auf zum Beispiel Nahrungsmittel übertragen?
Ja, im Grunde ja. Aber das haben Sie natürlich bei der Nahrungsmittelindustrie das Problem, dass Sie ja unheimlich viele Auflagen haben. Sie müssen ja dann alle Inhaltsstoffe angeben, Gluten und Glucose und wissen, da gibt es Vorgaben. Aber im Grunde genommen will der Verbraucher mit Produktpersönlichkeiten konfrontiert werden. Der will keine Listen kaufen. Ein Verbraucher kauft kein Produkt, das eine Liste ist von so und so viel Zucker plus so und so viel Stärke, sondern der möchte Snickers oder eben nicht. Dann nimmt er eben keins. Wenn er Snickers nicht mag, mag er es eben nicht. Aber er will Persönlichkeiten begegnen im Handel. Und das gelingt nicht mehr zuverlässig. Wir haben ja auch sehr viel Handelsmacht, wir haben sehr viel Handelsmarken, und die entstehen auch unter einer neuen Logik. Die sind teilweise auch preisgetrieben oder sind eben nicht aus diesem Markendenken so richtig herausgetragen. So, die Handelslogik ist ja eine andere. Wenn Sie bei DM mal gucken, bei Lea und wie diese Handelsmarken heißen, das sind sehr, sehr breite Ranges, die nicht mehr so einen klaren Produktnutzen haben. Das kann Körperpflege sein, kann Haarwaschmittel sein.
Ja.
Das weitet sich oft ziemlich aus. Und der Verbraucher möchte aber eigentlich etablierte Persönlichkeiten haben. Und dann nützt es natürlich, wenn die auf den Punkt kommunizieren, wenn sie einen trennscharfen Fokus haben, also wenn sie wirklich klar abgegrenzt sind und konturiert sind und ihm als eine am besten ja auch noch historisch aufgeladene, vertrauensvolle Persönlichkeit begegnen und sagen, das habe ich schon Oma gekauft, ich bin Persil, ich bin sonst nichts anderes, ich bin halt eben das Persil, und das Persil kannst du hier kaufen. Das wollen die Verbraucher eigentlich auch.
Das heißt, um die Verpackung des Jahres zu werden, die sie ja seit 2009 auch schon verleihen, muss ich im Grunde genommen wie so eine Art Fels in der Brandung sein.
Das ist so,
ja. Okay.
Genau das ist es. Sie dürfen nicht wackeln, und wir belohnen den Mut, sich treu zu bleiben. Und das hört sich komisch an, wenn man denkt, das ist doch ganz einfach, wenn man den Erfolg hat. Aber Sie müssen sich ja die Fluktuation im Personal vorstellen, und dann ist immer wieder jemand, der vom Wettbewerber kommt und der sagt, was, ihr macht immer noch das und das so und so. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht, indem wir, ich weiß nicht, das und das gemacht haben, oder wir setzen jetzt schon ein anderes Material ein, dann müsst ihr das doch auch mal hier machen und so. Und dann haben sie jemanden von Ferrero rübergeholt oder von Nestle, oder sagt er ihnen auf einmal, wie er das viel besser finden würde. Und ich will, dass meine Kinder auch noch die Produkte haben, die sollen sich auch noch die Ahoi-Brause in die Hand schütten und die sollen auch noch die polnischen Karamellen mit der Kuh drauf lutschen und den Bazooka Joe Kaugummi. Also ich möchte eigentlich, dass bestimmte sozusagen kleine Markenerfolge, die in ihrer Summe unseren Alltag ausgemacht haben und die auch meine Kindheit ausgemacht haben. Ich weiß noch genau, was ich in der kleinen Drogerie in Tante-Emma-Laden gekauft habe, wenn ich ein bisschen Taschengeld übrig hatte. Und ich, im Idealfall gibt es das noch in 10 Jahren. Mhm. Wir haben nicht nur chinesische Billigprodukte aus irgendwelchen multinationalen Großkonzernen, die uns da über einen großen Teich bedienen. Mhm.
Beständigkeit ist hier das Stichwort. Und genau. Hier würde mich noch interessieren, und dann kommen wir auch schon langsam zum Schluss von unserer Folge, wie stelle ich das dann an, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringen muss? Ich muss ja Aufmerksamkeit erzielen. Mhm. Muss die Verpackung dann laut sein? Muss die bunt sein? Können Sie nochmal so zusammenfassen, was sind so Merkmale, wenn ich Aufmerksamkeit erzielen möchte? Wie kann ich das dann konkret anstellen als Unternehmen?
Das kann man im Allgemeinen natürlich relativ schwierig sagen, aber das Problem haben Sie jedenfalls richtig beschrieben. Es kommen jedes Jahr 50.000 Marken neu auf den Markt. Mhm. Ich muss sagen, dass unser Gehirn nur 5.000 Worte speichern kann. Also das heißt, Goethe war einer der Menschen mit dem größten Wortschatz und er hatte einen Wortschatz von 5.000 Worten. Wenn wir anfangen zu rechnen und zählen Worte zusammen wie Schublade und Lenkrad und Spülmaschine, dann kommen wir ganz schnell auf 5.000 Worte. Und wenn Sie jetzt eine Marke einführen wollen, ein neues Produkt, und Sie geben dem einen Namen, nehmen wir mal was Etabliertes, Milky Way zum Beispiel, und dann wollen Sie die Nummer 4.999 werden im sogenannten Relevant Set. Im Marketing nennt man das relevante Set. Das ist das, was wir im Kopf haben. Mhm. Verbraucher haben ein relevantes Set im Kopf von Markenbegriffen, die sie zu diesen Worten dazu rechnen. Also sie wollen dann nicht nur wissen, was ist Lenkrad, was ist Ledersitz oder was ist Felge oder Autoreifen, sondern im relevanten Set ist auch noch Porsche, Volkswagen,
Opel. Und der Sitz von Recaro.
Genau, zum Beispiel, genau. Ja. Recaro wäre bei Ihnen noch im relevanten Set. Das ist bei vielen schon nicht mehr drin. Mhm. Ja? Und ungefähr so funktioniert es. Und dieses Bedürfnis natürlich als sogenanntes MeToo, das ist ja dann das Ausgangswort, bevor das in dieser, sagen wir mal, erotischen Debatte als MeToo-Debatte gekommen ist. MeToo ist ein Produkt, das von sich sagt, es gibt mich aber auch. Ich bin nicht der Recaro-Sitz, aber ich bin auch ein toller Sitz. Also ich bin ein MeToo, mich auch. Und hier ist es sehr, sehr schwer, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann wäre natürlich die Versuchung groß, die Verpackung mit Störmotiven aufzuladen. Ich habe mal eine Stilanalyse gemacht mit modernen Verpackungen. Da sind wir also auf 6 semiotische Sprachen gestoßen, die im Verpackungsdesign eingesetzt werden. Mhm. Und der sogenannte Action-Stil versucht tatsächlich, indem dann Turboflugzeuge auf dem Rasierapparat zu sehen sind oder irgendwelche knallroten, vor allen Dingen für Jugendliche, die sich die Haare mit Wachs wachsen, also die dann versuchen, Haarschaum zu kaufen, irgendwie cool zu sein. Da will man Aufmerksamkeit haben und schreit also im Regal, im Action-Stil, wie wir das genannt haben, nach Aufmerksamkeit. Mhm. Aber wenn Sie mich dann nach dem wirklichen Erfolg fragen und sagen, sind das denn erfolgversprechende Konzepte oder sind das Konzepte, die nur von Agenturen gefahren werden, würde ich sagen, sind eigentlich keine erfolgversprechenden Konzepte. Die starken Marken kommen nicht im Action-Stil. Lara Croft ballert im Action-Stil auf irgendwelchen Chipstüten rum. Ich meine, das waren Lays. Lays haben Lara Croft als Werbefigur auf der Chipstüte gehabt. Es ist aber nicht der meistverkaufte Chips in Deutschland. Der meistverkaufte Chips ist Chips Frisch und von Fanny Frisch und sieht eigentlich herkömmlich aus. Ja? Ist aber im Relevant Set. Das ist das Vertragte an der Geschichte. Das heißt, wie komme ich da rein? Das ist die eigentliche Frage. Und erfolgversprechend sind eigentlich Markenkonzepte, die Verpackungen so einsetzen, dass diese Kongruenz zwischen Inhalt und Verpackung hergestellt wird. Also, dass man eine bestmögliche Erkennung hat von der Markenbotschaft. Denn die Verpackung ist ja der Botschafter der Marke. Mhm. Und ich sage mal ein junges Beispiel, und den Unternehmer haben wir auch mal zu uns nach Heidelberg eingeladen ins Verpackungsmuseum. Herr Kowalski hat uns das dann auch erklärt, wie er das gemacht hat. Das war die Marke Bionade. Mhm. Und Bionade ist ja ein Limonadengetränk mit einem Bio-Anspruch. Das ist eine Bio-Limonade, also eine Bionade. Mhm. Und ist vor den Augen unserer Gegenwart entwickelt worden und ist sehr erfolgreich. Und er hat gesagt, wir hatten uns das Ziel gesetzt, 2 Millionen Flaschen. Also wir wollten so groß wie Fanta werden, hat er gesagt. Ja. Wir hatten aber keine Ahnung, wie groß Fanta war. Mhm. Und es war so süß, er hat gesagt, also hätten wir gewusst, dass Fanta 2 Millionen Flaschen am Tag abfüllt, wir hätten uns das nie getraut. Wir hatten nur immer gesagt, wir wollen mal so groß wie Fanta werden. Und dann hat er so süß gesagt, wenn du gar nicht weißt, was nicht geht, dann geht am Ende mehr.
Ja, ne? Klar. Naivität hilft.
Ja. Mhm. Dieser Unternehmer hat für seine Botschaft eine bestimmte kindergerechte, er wollte vor allen Dingen, hat an Kinder gedacht, weil er, die, haben, sie haben sehr viel in die Gastronomie geliefert und dort gab es für die Kinder nur so eine Apfelschorle. Und die Eltern hatten eine Brauerei und für die Kinder wurden dann dahin, wo sie geliefert haben, immer wieder die Kunden, die haben dann immer gesagt, für die Kinder nehmen wir die Apfelschorle. Mhm. Und er hat als Kind Apfelschorle gehasst und hat sich gefragt, warum machen die nicht ein eigenes Produkt, das kindgerecht ist und ohne Zucker und gut für die Zähne. Und dann hat er für diese neue Elternschicht, sage ich mal, die nachhaltig denkt, die für die Kinder eigene Produkte haben möchte und am Ende auch für sich selbst teilweise, hat er diese Limonade erfunden, die also zuckerfrei war und gesund und bio und so weiter. Mhm. Und hat dafür eine Verpackung sich ausgedacht, die eben diese Einfachheit ausdrückt. Die eben nicht so, wie Sie es in der Fragestellung gesagt haben, schreit oder bunt ist, oder sondern hat für die Limonade ein ganz einfaches weißes Label gemacht. Der Korken, der Grundkorken oben ist eine Kokarde, also so blauer Ring, weiß
und rot.
Punkt drin, genau.
Ja, genau.
Und im Grunde genommen so ein bisschen eine Grafik, die man auch von den französischen Flugzeugen kennt aus dem Ersten Weltkrieg.
Ja.
Wie so eine Kokarde. Also im Grunde genommen herkömmliches, gar nichts wahnsinnig Neues. Aber er hat halt das, was er leisten wollte, gut ausdrücken können, visualisiert. Also er hat gerade auch mit Bescheidenheit den Geist, den sein Produkt haben sollte, als Marke visualisieren können. Und das war der Erfolg.
Klasse.
Also für ihn wäre mit Plastik, sage ich mal, nichts zu holen gewesen. Wichtig auch Mehrweg natürlich, klar, für ihn ist es als Bioprodukt, sollte das auch jetzt keine Kunststoffflasche sein. Also das hat er, glaube ich, alles ganz, und das ist gut, das ist sehr gut auf den Punkt gewesen. Und da kann man sich an so Einzelbeispielen, da kann man sich manchmal am genauesten die Info abholen. Denn so ein allgemeiner Ratschlag, das ist leicht erteilt, aber das passt dann oft nicht so genau auf das eigentliche Produktschema.
Aber ich fand, das war ein sehr schönes Beispiel und hat auch meine Frage definitiv beantwortet. Herr Böcher, ich glaube, wir könnten noch viel länger über das Thema Verpackung sprechen. Ich möchte mich herzlich bedanken für die hohe Wissensdichte, die Sie hier auch unseren Zuhörern vermittelt haben. Und ich denke, vielleicht ergibt sich's mal, dass wir noch ein zweites Mal so eine zweite Runde machen. Es gibt sicher noch einiges, über das man sprechen könnte. Aber an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit.
Dann danke ich Ihnen, Herr Fürstberger, für Ihr Interesse. Und dann sind wir mal gespannt auf die Klicks und das Interesse der Zuhörer.
Genau. Wir verlinken, wie schon gesagt, einmal den Videoclip mit der Verpackung in den Shownotes und auch einen Link zum Verpackungsmuseum. Und dann können unsere Zuhörer da mal vorbeischauen und sich noch tiefer zu dem Thema interessieren. An dieser Stelle, liebe Zuhörer, wünsche ich Ihnen alles Gute. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.